Vor einiger Zeit war ich mal bei einem Musikfest, wo eine Tombola stattfand. Und viele, wo da waren, träumten natürlich von diesem Hauptgewinn, das es da immer gibt. War ein großer Backofen von Miele. Ja, wenn man Miele denkt, das ist ja was Gescheites. Und man konnte richtig spüren, wie die alle so auf diesen Preis gehofft haben und die Aufregung, die sie gehabt haben. Und wie Kinder und Erwachsene gleichermaßen das Los, das sie ziehen wollten, vor Augen hatten. Und als dann die letzten Lose verkauft waren, stieg die Spannung, weil es war noch nicht raus, wer diesen Backofen jetzt gewonnen hat. Und jeder hoffte natürlich auf sein Glück. Und als dann schließlich der Gewinner gezogen war, war es so, die einen jubelten, natürlich die, die den Backofen gewonnen haben oder der. Und die anderen waren vielleicht, auch wenn sie es nicht gezeigt haben, sogar ein bisschen enttäuscht. Doch schon nach wenigen Minuten war der ganze Trubel vorbei. Und ja, wie es denn so schön ist, geht man dann heim, Fest vorbei. Ich habe eh nichts gewonnen, nimmt seinen Trostpreis mit, der dann irgendwann in der Schublade verschwindet. Und das war's denn. Und für die, die nicht gewonnen haben, war die Vorfreude auf das Glück natürlich, das so greifbar nah war, von kurzer Dauer. Ich habe das beobachtet. Ja, auch bei mir haben meine Kinder die ein oder anderen Euros abgeholt, um Lose zu kaufen. Und ich habe mich dann in dem Moment gefragt, das Glück zu gewinnen, wo da jeder sucht. Was ist denn eigentlich dieses Glück? Ist es dieses flüchtige Gefühl, das kommt und geht? Oder ist es etwas, das bleibt? Etwas, das immer in uns ist. Und ich glaube, dass wir alle nach diesem Glück streben und es nie verlieren wollen. Für den einen ist es vielleicht seinem Partner, eine liebevolle Ehe, seine eigenen Kinder. Der Nächste freut sich übers Auto. Und der Dritte, der freut sich dann darüber, wenn er einfach mal lecker essen gehen kann. Dann gibt es Leute, die die Welt erkunden wollen oder einfach nur Partys feiern. Das sind alles schöne Dinge, die uns, denke ich mal, mit Sicherheit Freude machen. Und den einen oder anderen vielleicht sogar glücklich. Und im Alltag bekommen wir ständig solche Angebote und Ratschläge, wie wir genau dieses Glück finden und immer noch mehr davon bekommen. So frei nach dem Motto, lebe jetzt und intensiv, nimm alles mit, was dir angeboten wird und genieße das Leben, denn du lebst ja jetzt. Dann, so scheint es wohl, dann bist du glücklich. Wir haben Wissenschaften, Ratgeber, Berater, alles Mögliche in unserem für alles Mögliche in unserem Leben. Durch Philosophien und Weisheiten versuchen wir, Probleme zu relativieren und alles damit zu erklären. Wir forschen im Weltall, wissen so viel wie noch nie. Wir haben sogar KI, die uns das Suchen und Überlegen abnimmt, weil wir die Menge an dem Wissen, das wir uns angeeignet haben oder das wir gefunden haben, gar nicht mehr verarbeitet bekommen. Und im Nu, auf Knopfdruck oder Klick, ist eine Antwort auf die Fragen unserer Probleme parat. Und wenn das nicht reicht, dann können wir noch auf die Religionen zurückgreifen oder die Esoterik in jeglicher Art. Und die gibt mir denn die Kraft und die Kontrolle, mein Geschick, mein Glück zu kontrollieren. Und schon geht es mir besser. Dann ist man, so wie es überall immer mal wieder gesagt wird, in seiner sogenannten Mitte und alles ist gut. Also für jeden das Passende dabei, oder? Es scheint, so wie wir jetzt gerade festgestellt haben, dass es für jeden den individuellen Weg gibt, um Glück zu finden oder um glücklich zu sein. Hauptsache, du bist in deiner Mitte und hast etwas gefunden, das dir Freude macht. Ein Weg, der deine Probleme klein werden lässt, jeder so, wie er will und wie er es mag. Ist das so? Ich kann mich noch an eine Telefonansage erinnern, die früher bei der Volksbank gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer die schon mal gehört hat. Da kam immer in der Warteschleife: Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Ist die Frage, was treibt dich an? Was ist die Quelle für dein Glück? Oder wer ist dein Ratgeber im Alltag? Was beeinflusst dich? Was gibt dir Werte? Oder woran hängt dein Herz? Und welchen Weg gehst du, um dieses Glück, das du in deiner Vision hast, zu finden? Und noch viel wichtiger, woher weißt du, dass du überhaupt den richtigen Weg gehst, dass es keine Sackgasse ist? Oder noch eine Frage, was machst du, wenn das, was du als Glück siehst, letzten Endes nur ein Trugbild ist? Was gibt dir die Sicherheit, dass dein Weg zum Glück der richtige ist? Ich möchte mit euch über eine Antwort sprechen und darüber lesen im Psalm 1, die den Weg und das wahre Glück beschreibt. Ich werde aus der Elberfelder lesen. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahintreibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Ich bete noch kurz. Ja, lieber Herr und Heiland, ich danke dir, dass du uns diesen Text heute Morgen gibst, dass wir darüber nachdenken dürfen und dass ich dein Wort verkünden darf, Herr. Beweg du meine Lippen, dass ich deinen Ruhm verkünde und dein Wort den Zuhörern hier ins Ohr bringe. Mach du die Herzen weit und lass dein Wort in ihnen auf fruchtbaren Boden fallen. Amen. Wir werden uns heute in Psalm 1 drei Punkte anschauen, beziehungsweise ich habe es in drei Punkte aufgegliedert. Das erste wird sein, wir schauen uns an, was die Standfestigkeit durch Gottes Gebote, durch das Wort Gottes bedeutet. Zum zweiten werden wir uns dann anschauen, wie der Weg der Gottlosen aussieht. Und zum Schluss möchte ich mit euch noch über das Thema oder über die Gewissheit in Christus sprechen. Gleich am Anfang im Psalm 1 haben wir gelesen, glückselig der Mann. Wenn wir uns das Wort anschauen und wo ich dann das Ganze verglichen habe, auch in der Übersetzung, erkennt man, dass dasselbe Wort in den Seligpreisungen am Anfang von der Bergpredigt steht. Matthäus 5, Vers 3 bis 12. Es werden immer am Anfang glückselig, also das Wort glückselig verwendet. Zum Beispiel, glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, glückselig sind die Barmherzigen, glückselig sind die Friedfertigen, glückselig sind die reinen Herzens sind und zum Schluss sogar diejenigen, die verfolgt, verspottet und gedemütigt wurden. Wenn Psalm 1 sagt, dass der Gerechte glückselig ist, dann fragt man sich doch, wie sieht es aus in unserem Alltag? Was bedeutet es, glückselig zu sein? Und in den Seligpreisungen gibt uns Jesus zu dieser Frage Antworten. Er malt ein Bild des Menschen, der im Psalm 1 als glückselig beschrieben wird. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, wird zu glückselig die Armen im Geist. Diejenigen, die erkennen, dass sie nichts haben, was sie Gott bringen können. Nichts mit dem, wo sie sich ewiges Leben kaufen können. Sie können sich nicht einmal einen Platz durch ihre guten Taten auf dieser Erde verdienen. Menschen, die letzten Endes erkennen, dass sie vor Gott bankrott sind. Sie sind insolvent vor Gott und nicht zahlungsfähig. Sie brauchen also jemanden, der ihre Schulden übernimmt und sind so auf die Gnade von jemandem angewiesen. Die Gnade von Jesus Christus. Oder glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Wenn ich mir das anschaue, dann zeigt Jesus auf, dass es hier nicht nur um die Ablehnung des gottlosen Weges geht, nicht nur als passives Fernbleiben, sondern es sagt uns, es ist eine aktive Entscheidung für Christus und seine Werte damit zu verstehen, die in der Welt oft Ablehnung erzeugen oder die einen schweren, beschwerlichen Weg bereiten. Glückselig der Mann, der seine Lust am Gesetz des Herrn hat, wird konkretisiert durch glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Diese Sehnsucht nach Gottes Wort, die in Psalmen als Lust bezeichnet wird, wird bei Jesus zu einem tiefen existenziellen Hunger der Gerechtigkeit Gottes nach seinem Willen dargestellt. Er zeigt es uns. Die Welt sagt uns, das Glück, das wir haben oder finden können, liegt in Reichtum und Anerkennung und in einem angenehmen, tollen Leben. Jesus aber sagt uns, glückselig sind die Trauernden, die Verfolgten, die Verachteten. Als ich mir diesen Text anguckt habe, habe ich gedacht, das ist schon ein bisschen Provokation. Also ich kann da kein Glück erkennen, wenn ich abgelehnt werde und nicht mehr dazugehöre oder vielleicht sogar in manchen Situationen angefeindet werde. Aber genau das ist doch der Punkt. Wahres gottgegebenes Glück kann nicht abhängig sein von unseren Umständen hier auf dieser Erde, von unserer Gesundheit oder davon, wie es uns geht. Sondern es ist ein innerer Zustand, eine unerschütterliche Gewissheit, die uns auch in Zeiten der Not trägt, weil unsere Hoffnung nicht in Dingen auf dieser Welt liegt, sondern bei Gott in der Ewigkeit. Und wenn ich mir die Seligpreisung noch einmal kurz anschaue, dann sind es gleichzeitig zum einen Beschreibungen und aber zum anderen Verheißungen. Wenn Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben, dann zeigt er nicht nur eine Tugend, wie wir uns verhalten sollten, sondern er gibt uns eine Garantie, eine Bestätigung, dass Gottes Weg und allein sein Weg zum Sieg führen wird und wir werden den gerechten Lohn erhalten dafür. Einen Lohn, den wir auf dieser Welt nicht finden werden. Die ganze Menschheit, seit es die Menschheit gibt, sucht nach diesem Lohn und sie findet sie nicht auf dieser Welt. Die können wir nur bei Gott finden. Und genau das ist diese feste Zusage, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und das bedeutet, eine wahre Standfestigkeit zu haben, so wie es im Psalm 1 beschrieben wird. Der erste Vers im Psalm 1 beschreibt uns auch, wie weltliche Einflüsse uns genau von diesem Ziel, von diesem Weg wegbringen wollen, uns gottlose Ratschläge bringen. Der sogenannte Zeitgeist beeinflusst uns und bringt uns letztendlich auf einen Weg, wo wir abgelenkt sind, wo wir rebellieren und unser Leben ohne Gott leben wollen. Losgelöst von ihm in unserer eigenen Weisheit. Denn da lebt sich's einfach einfacher, es ist alles nicht so genau, nicht so schlimm und es ist letztens alles erlaubt. Man mag vielleicht denken, dass man ein guter Mensch ist. Geht ja auch ab und zu in die Kirche, meistens an Weihnachten und an Ostern. Und ich habe ja noch nie irgendjemanden umgebracht oder niemandem was weggenommen. Ich habe ja nie irgendjemandem was Böses getan. Aber ich muss euch sagen, man wiegt sich da in einer falschen Sicherheit. Ich bin abgelenkt, wenn ich so denke, durch eine Illusion auf dem richtigen Weg zu sein. Und dieser Weg führt uns letzten Endes einfach nur von Gott weg und spielt uns ein Scheinglück vor. Ich kann mich da noch gut an eine Unterhaltung mit einer Bekannten erinnern. Die hat zu mir mal gesagt, es ist ja nicht so schlimm, wenn man einem schönen Mann hinterherguckt oder wenn mein Mann eine schöne Frau hinterherguckt, weil da passiert ja nichts. Und frei nach dem Sprichwort, was mir Schwaber ganz gern immer mal wieder sagt, Appetit holen darf man sich, aber gefespert wird daheim. Aber was ist, wenn es daheim nichts zum Vesperen gibt oder wenn der Brotkorb hergehängt ist oder vielleicht sogar das, wo ich mir Appetit geholt habe, schmackhafter aussieht wie das, was ich daheim habe, dann wird es schwierig. Und genau zu dem Thema sagt auch Matthäus, oder lesen wir in Matthäus 5, 28, was die Bibel dazu sagt, das Wort Gottes. Jesus sagt er, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Erst ist es ein kurzer Blick, dann wird daraus ein Gedanke, der im Kopf langsam wächst, dann wird eine Gelegenheit draus. Und ehe man sich versieht, ist der Ehebruch nicht mehr nur im Herzen. Denn heute gilt es ja als normal, es ist modern. In der heutigen Gesellschaft gehört es schon fast zur Lebenserfahrung dazu, die man haben muss. Keine Verbindlichkeiten, keine Verantwortung, keine Konsequenzen. Jeder so, wie er mag. Und genau das nennt Psalm 1 den Rat der Gottlosen. Ohne Gottes Wort, ohne eine Beziehung zu ihm, ohne das will der Gottlose sein, sein eigener Herr. Denn er will bestimmen, was in seinem Leben passiert, er ist selber weiß und in manchen Kreisen, so wie ich das immer mal wieder gehört habe oder zu mir gesagt worden sind, ist, wir sind ja selber Schöpfer. Wir geben die Energie in dieses System rein. Wird oft in der Esoterik so verwendet. Und so ist man schnell auf einer Straße der Sünder. Und es macht einem immer weniger aus, solche Dinge zu sagen, zu machen. Und ganz schleichend wird es ein Teil von einem, zur eigenen Natur. Und wenn das Gewissen erstmal totgeschlagen ist, denn lebt sich doch ganz wunderbar. Und so hat man längst den Platz bei den Spöttern eingenommen. Matthäus 5, 28 zeigt auch sehr deutlich, weshalb Gott uns diese Gebote und Gesetze gegeben hat. Denn sie bewahren uns vor Dummheiten, vor Leid und Gefahren. Denn er weiß genau, wie wir Menschen sind und wozu bestimmtes Verhalten uns führt. Denn das Wort Gottes, deshalb brauchen wir das. Denn das ist unser Kompass. Und dort finden wir Rat und Weisheit. Und wir können jegliches Thema am Wort prüfen oder Rat finden. Zum Beispiel, wenn es um Alkohol und Unzucht oder Streit und Versuchung geht, können wir in Römer 13, Vers 13 bis 14 lesen, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Oder wie wir miteinander umgehen sollen in Philipper 2, Vers 3, wo dann steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Okay, also der Gerechte wandelt nicht nach dem Rat der Gottlosen, sondern nach dem Ratschlag Gottes, der uns in seinem Wort gegeben ist. Darum heißt es auch in Vers 2 aus Psalm 1, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Gott sagt uns, studiert mein Wort, denkt Tag und Nacht drüber nach und behaltet es bei euch. Holt es immer wieder in Erinnerung, indem ihr es aussprecht und euer Handeln darin reflektiert, alles daran prüft. Es ist ja auch natürlich eine sehr praktische Sache, denn wir können uns verrückt machen mit Gedanken. Die Frage ist ja, worüber machen wir uns denn ständig Gedanken? Über Dinge hier auf dieser Welt. Ja, der eine vielleicht über schöne Frauen, der andere zu wenig Geld, der nächste über seinen nächsten Urlaub oder über das Auto oder über das Essen. Und wenn wir über diese Dinge uns ständig den Kopf zerbrechen, dann ist es in unserer Natur, dass wir immer mehr davon wollen. Und wenn wir dann mehr haben, denken wir schon wieder über das Nächste nach. Und wenn wir das haben, wieder über das Nächste. Und so beginnt ein endloses Suchen nach dem Glück, das wir in Dingen, in materiellen Dingen auf dieser Welt sehen. Wenn wir uns aber mit dem Wort Gottes beschäftigen und darüber nachdenken, eventuell auswendig lernen, dann prägen diese Einflüsse unser Denken und Handeln, unsere Herzenshaltung oder unsere Gesinnung. Indem Gottes Geist unsere Gedanken durchdringt und uns letztendlich verändert durch sein Wort. Ich kann mich da noch an meine Anfangszeiten ganz gut erinnern, wo es genau um das Thema ging. Ich hatte immer Angst, als ich 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 las. Da steht, und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also als ich das immer gelesen habe, bin ich ganz unruhig geworden und habe mir die Frage gestellt, okay, das ist jetzt eine Aufforderung, die du hast. Du sollst deinen Gott lieben. Und also ich muss ehrlich sagen, das hat mich halb verrückt gemacht. Und im nächsten Gebet habe ich dann zu Jesus gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, ob ich die liebe. Und was ist eigentlich Liebe? Kann ich das überhaupt? Und ich habe ihn dann gebettelt, gesagt, mach mich fähig. Mach mich fähig dazu, dass ich dich lieben kann. Zeig mir, wie das geht. Hilf mir in meinem Unglauben. Und es ging dann nicht lange, ein paar Tage, wo ich dann wieder in der Bibel lese, natürlich gerade den passenden Vers auf diese Frage gelesen habe. 1. Johannes 5, Vers 3 bis 4, wo da steht, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich kann euch sagen, gefühlt geht es ständig so. Also, da bin ich immer ganz... Also, ich habe das Gefühl, er schwätzt einfach ständig mit mir. Und ich glaube nicht, dass es nur ein Gefühl ist, sondern es ist halt so. Ich bete und er wird mir antworten durch das Wort. Und dann, ich kann einfach auch nur noch mal sagen, wie es im Kinderlied halt auch gesungen wird, lest die Bibel und betet jeden Tag. Wendet euch an Christus. Bittet ihn um alles. Sagt ihm, wie es euch geht. Lacht mit ihm. Also ich finde, er hat einen ziemlich speziellen Humor, aber man kann lachen drüber. Und ihr dürft ihm auch seine Freude mitteilen. Er weiß, dass es euch gut geht dann. Er will mit euch die Freude teilen. Er will, dass es euch gut geht. Und dankt ihm für alles, was ihr könnt, was ihr tut, was ihr bekommt, jederzeit. Und auch in Situationen, wo es nicht so rund läuft, werft euch hin, werft euch auf den Boden, verzweifelt. Sagt ihm, dass ihr verzweifelt seid, weint. Ich kann mich dann an eine Zeit erinnern, ist noch nicht so lange her, da ging es mir wirklich gar nicht so gut. Und ich habe mich dann wirklich im Wohnzimmer aufs Sofa geschmissen und habe gesagt, Herr, ist das Bewahrung, ist das den Segen, den du mir geben willst? Das ist jetzt auch nicht so prickelnd, was du mir da gerade gibst. Hinterher habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich glaube, so sollte man nicht gerade immer mit ihm sprechen oder man sollte immer noch eine gewisse Achtung haben. In dem Moment hatte ich sie nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich war so zornig. Und er hat mir aber wirklich innerhalb von ein paar Minuten dann eine Ruhe geschenkt und ich durfte über die Situation einen Frieden und eine Ruhe haben. Also wir dürfen auch klagen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn ihr Jesus begegnen wollt, ihn kennenlernen, wenn ihr von ihm lernen wollt, dann lest das Wort Gottes, lest in der Bibel, denn dort begegnen wir ihm. Dort dürfen wir ihn sehen. Wir dürfen sehen, wie Jesus Christus in bestimmten Situationen reagiert oder reagiert hat. Vor allem, welches unerschütterliche Vertrauen er allein in Gottes Wort hatte. Ohne Kompromiss hat er sein Leben nach dem Wort ausgerichtet und den Willen vom Vater ausgeführt. Mit absolutem Gehorsam nach dem Willen Gottes. Als einziger Mensch, der ohne Sünde war. Und er ist somit auch unser Vorbild. Und von ihm können wir lernen, wie wir unser Leben nach dem Wort ausrichten und die Bibel als Gesamtes, nicht nur als Gesetz und Gebote sehen, sondern als Quelle unserer Weisheit. Und diese Lust an Gottes Wort, dieses tiefe Nachsinnen darüber, so wie es beschrieben wird, das ist der Nährboden für ein wahrhaft blühendes Leben. Und was aus diesem Nährboden dann wächst, wird uns in Vers 3 gezeigt. Wenn wir lesen, und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Als Kind und als Sohn eines Jägers habe ich gelernt, dass es ein großes Problem von Nadelbäumen ist, wenn man Borkenkäfer im Wald hat. Eine gesunde Fichte, die gut mit Wasser versorgt ist, lässt Harz fließen, wenn sich ein Käfer in den Baum frisst. Und das Harz umschließt dann diesen Käfer und er stirbt ab. ist der Baum jedoch geschwächt, weil er zu wenig Wasser hat, kann er wenig Harz produzieren. Und die Käfer vermehren sich ungehindert und fressen sich in den Baum rein. So entstehen große Schäden und ganze Wälder sterben ab. Und genau so ist der Gottesfürchtige, wie es im Psalm 1 beschrieben wird. Denn er wird genauso sein wie ein gesunder Baum, der mit allem versorgt ist, was er für ein blühendes Leben braucht, solange er am lebendigen Wasser bleibt. Jesus hat es auch in Johannes 4,14 gesagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wir brauchen diese Quelle, die Jesus Christus in uns ist. Ohne sie sind wir anfällig, werden verwundbar, geraten schnell auf den Pfad der Sünder und sitzen am Ende dann letztlich bei den Spöttern. Denn Gottes Bach ist voll mit diesem lebendigen Wasser, aus dem er dich versorgen will, damit jeder erkennt, dass du ein Kind Gottes bist. Ein fruchttragender Baum mit saftig grünen Blättern, ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus. Es werden Dürren kommen. Es wird nicht einfach werden. Es werden Stürme toben. Doch du wirst weder austrocknen noch umstürzen. Du wirst Frucht tragen und deine Blätter werden nicht fallen, sondern sie werden grün und saftig sein. Denn du bist tief verwurzelt im Wort Gottes wie ein Baum. Doch wie sieht es mit denen aus, die diesen Weg nicht gehen, die nicht verwurzelt sind in Gottes Wort? Die Bibel nennt sie im Psalm 1 die Gottlosen. Kommen wir also zum zweiten Punkt, der Weg der Gottlosen. Asaf hat in seinem Psalm 73, Vers 3 bis 11 beschrieben, ich werde jetzt die Verse nicht vorlesen, beschrieben, wie sie auf ihn wirken, wie sie stolz sind, wie es aussieht, wie er verworfen wird, wie sie ja gescheit daherreden. Und so wie es aussieht, muss es ihnen ja ziemlich gut gehen auch. Für was denn Gott, wenn es einem so auch gut geht? Sie haben Einfluss auf die Menschen, Stolz, haben Weisheit und alles aus eigener Hand, aus den eigenen Leistungen. In der Regel sind sie auch gut ernährt, ihnen geht es ja auch nicht schlecht. Gut, sind wir manchmal auch, aber aus anderer Quelle. Und da geht es genau um diese Menschen, dem Gottlosen, der von Gott weiß, ihn aber nicht als Herrn und Retter annimmt. Oder ihn im besten Fall als Kumpel sieht. Jesus war ein lieber Mann, war ein guter Prophet und lehnt die Furcht vor ihm ab. Die Gottesfurcht, die notwendig ist. Und zieht sich auf Augenhöhe mit Gott, weil er ist ja ein liebender Vater und ist mein Kumpel. Oder dem, der ein anständiger Bürger und Mitmensch ist, der sich an die Gesetze hält, der alles macht, der sogar einen sehr hohen Anspruch, einen moralischen Kompass hat, aber Gott nicht braucht. Oder dem, der an ein Karma glaubt und meint, dass er mit seinen Gedanken, Worten und Taten seine eigene Zukunft gestaltet. Sie halten Gottes Wort für eine Fälschung, feiern Feste und pflegen ihre Begierden. Die anderen leben in Saus und Braus oder spotten über dich und deinen Gott. Und die Nächsten meinen, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Es fällt ihnen an nichts, sie haben Spaß. Und dann gibt es noch solche, das sind schon nette Nachbarn, die sind zuvorkommend zu dir. Die tun dir alles, freundliche Menschen. Sind aber halt leider lieber ohne Gott und glauben eher an Zufall, an Evolution, an die Entwicklung zum Guten. Auch sie haben sich losgelöst von Gott. Unter Umständen sind es Menschen, mit denen du früher vor deiner Bekehrung oder sonst auch im Arbeitsleben beieinander warst. Und so manchmal kommt es halt auch vor, sobald sie merken oder mitbekommen, dass du Jesus nachfolgst, gehörst du nicht mehr dazu. Halt bist halt schon ein bisschen anstrengend, spießig, konservativ, nicht zeitgemäß. Und mit deinen Geboten ständig, das darf mit, das darf mit deinen Regeln, bist eigentlich eh ein Spaßverderber. Oder, wenn sie dich anschauen mit deinem kindlichen Glauben, einfach nur ein naiver Mensch. Und das letzte Mal noch ein Mitglied einer Sekte. Aber Jesus sagt uns in Johannes 15, Vers 18 bis 19, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind zwar hier und jetzt als Menschen und leben hier, aber es ist nicht mehr unsere Heimat. Wir sind auf einem Weg, wir sind Pilger und hier auf der Durchreise. Wir werden zwar beschenkt mit vielen Dingen, über die wir dankbar sein dürfen. Hier in der Welt, mit den anderen Menschen, ja mit den Gottlosen zusammen teilen wir die Dinge. Aber unsere Heimat ist die Ewigkeit. Doch der Gottlose liebt allein die Dinge dieser Welt. Diese Haltung ist sehr gefährlich, denn wie anfangs gesagt, dadurch entsteht letztlich eine Rebellion. Unterordnung wird immer schwerer, man will ja frei sein. Und ehe man sich versieht, lebt man ohne Skrupel in der Sünde und befindet sich im Krieg gegen Gott. Man hat keine Lust an Gottes Wort und spottet sogar gegen ihn. Ihm ist nichts heilig und er hat keine Richtschnur, kein Gesetz, sondern bildet sich ein, dass er sein eigener Herr ist. Seine Frucht ist letztlich verdorben. Und er wird nicht von Gott getragen, sondern, wenn wir es eigentlich mal ganz genau nehmen, vom Fürsten der Welt hier geritten. Er wird vom Teufel geritten, ohne Kompass, gelenkt durch seine eigenen Begierden, so wie es die Bibel sagt, ein Gottloser. Wenn wir uns 4,5 noch ansehen, dann dürfen wir auch letztlich sehen, wo dieser Weg hinführt. Denn im Psalm 1, Vers 4 bis 5 steht, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wer schon einmal bei der Getreideernte dabei war oder das gesehen hat, weiß, dass die Spreu nichts wert ist. Sie wird letztlich zurück auf den Acker geschmissen, wo sie dann verrotten kann. Spreu wird nicht gebraucht, sie hat kein Gewicht. Sie wird vom Weizen getrennt und der Wind weht sie letztlich auf dem Acker hin und her, bis er letztlich verrottet und vergangen ist. Und so wird es auch dem Gottlosen gehen. Ein Leben, das nie genug ist, immer zu wenig Zeit da, zu wenig Geld. Und wenn die Ablenkung nicht funktioniert, ein rastloses Suchen nach Sinn und Erfüllung beginnt. Ein Hin und Her. Und spätestens, wenn seine Zeit vorüber ist, wenn sein Leben hier auf der Erde schwindet, merkt er, dass ihm was fehlt. Er mag ein gutes Leben gehabt haben, sich gut abgelenkt haben, viel Reichtum und Gesundheit gehabt haben, war in seiner Illusion frei und hat alles getan, was er auch immer nur wollte. Aber was bringt ihm das? Sein Reichtum, sein Wissen, seine Moral, die ganze Schätze, die er sich angehäuft hat. Jesus sagt es uns ja, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Der Gottlose kann sich den Platz im Himmel nicht kaufen, haben wir vorher ja schon gesehen. Er kann ihn sich auch nicht verdienen. Und sein Weg zum Glück wird dort aufhören, wo sein Leben aufhört. Ein Weg, der letztlich ins Verderben führt. Denn irgendwann, wenn unser Leben aufhört, werden wir alle vor Gott stehen. Und er wird fragen, zum Beispiel den Gottlosen, was hast du vorzuweisen? Du, der in der Sünde gelebt hat, der mich verspottet hat, der die Lust und Gier nach vergänglichen Dingen hatte, aber nicht nach meinem Wort und nach meinem Ratschlag, der ein Leben in seiner eigenen Weisheit geführt hat. Und er wird antworten müssen, ich habe nichts. Denn meine Schätze sind auf der Erde. Ich habe es verpasst, zu dir umzukehren. Ich hatte nie eine Beziehung zu dir. Und deshalb hat er dann auch niemanden, der für ihn einstehen wird. Und ist dem Zorn Gottes völlig ausgesetzt. Er wird letztlich seinen Lohn für seinen Weg erhalten, wie es in Römer 6, Vers 23 steht. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Kurz gesagt, der Gottlose wird sterben und ewig von Gott getrennt sein. Denn ihm fehlt das Kostbarste, was wir in unserem Leben hätten suchen sollen oder was er hätte suchen sollen. Und das ist einzig allein Jesus Christus. Und im dritten Punkt, wenn es um die Gewissheit in Christus geht, möchte ich euch da noch kurz den Blick darauf gehen, was es bedeutet, Christus zu haben und die Gewissheit in ihm. Wenn in Vers 6 steht, dass er den Weg der Gerechten kennt, dann dürfen wir wissen, dass er immer bei uns ist. Dass er genau Acht gibt auf uns und es wird nichts passieren, was er nicht will und was uns zum Besten dient. Sagt es uns ja auch, das Gute finde ich am Wort Gottes, wir müssen eigentlich nur lesen, steht alles drin, was wir wissen müssen, der sagt uns genau, was passiert. Und in Römer 8, Vers 28 sagt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und wir dürfen jetzt natürlich nicht diese Umstände auf dieser Erde hier da als Vergleich nehmen, denn Gott hat einen anderen Blick wie mir. Der sieht das große Ganze und weiß, was uns zum Besten dient. Nicht das, was wir meinen, was das Beste für uns ist, sondern wir werden Oft erkennen wir es oder dürfen wir es hier auf der Erde noch erkennen, nach einer gewissen Zeit, warum irgendwas passiert ist. Aber letzten Endes werden wir bei ihm dann in der Ewigkeit wirklich sehen dürfen, was und wie und warum es uns zum Besten gedient hat. Und das Wichtigste in unserem Glauben ist doch einfach, damit es auch ein Glauben mit Hoffnung ist, die Gewissheit auf das ewige Leben, dass wenn wir Jesus Christus haben, sich nichts mehr ändern kann, sondern wir von ihm die Zusage haben. Denn er ist unser Fürsprecher, der für uns einsteht bei Gott. Er hat den Zorn Gottes für unsere Schulden komplett auf sich genommen. Durch ihn sind wir gerechtfertigt. Und allein durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Allein durch Jesus Christus und allein durch seine Gnade. Nichts von uns. Allein seine Gnade. Und so werden wir leben und dürfen zu Gott kommen. Und Jesus Christus ist der Weg, das lebendige Wort und die unerschütterliche Hoffnung für uns. Diese Zusage dürfen wir auch in Johannes 14, Vers 6 lesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich kann euch eines sagen. Ich glaube, wir können uns die Ewigkeit gar nicht vorstellen, so richtig. Immer mal wieder versuche ich es mir irgendwie auszumalen. Und ich glaube, und wir dürfen auch Teile, Fragmente davon lesen im Wort, dass uns dort eine ewige Freude erwarten wird. Ja, sogar einen neuen Körper bekommen wir, der keine Schmerzen hat. Und alle Dinge, die uns auf der Erde belasten, die uns Mühe machen, werden nicht mehr sein. Keine Sorgen, keine Angst, keine Krankheit, kein Krieg und kein Streit. Denn so steht es doch in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3 bis 4, was unser Gott machen wird. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Dein inneres Verlangen, das Suchen, das du in dir hast, das Streben, das hat Gott in dich reingelegt. Du suchst nach einer Erfüllung und dort wird es endlich gestillt werden. Du wirst wieder vereint sein mit deinem Gott. Und das war immer schon Gottes Plan, von Anfang an. Schon bevor du überhaupt geboren warst, ja sogar schon vor Grundlegung der Welt, hat Gott dich gesehen und geliebt. Er sieht dich, wenn dich auch keiner sieht. Und er liebt dich, wenn dich auch keiner liebt. Und das schon bevor du da warst. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen und die Freude, die er uns schenkt. Also bleibt uns zum Schluss nochmal zu fragen, was treibt dich an? Wie sieht dein Weg zum Glück aus? Der Psalm 1 gibt uns eine klare Antwort darauf. Er gibt uns zwei Wege oder zeigt uns zwei Wege auf. Den Weg, der uns zu einem gesunden, fruchttragenden Baum macht, der tief in Gottes Wort verwurzelt ist, und den Weg, der uns zur Spreu macht, die am Ende ohne Gewicht und Wert vom Wind davongetragen wird. Der Weg der Gerechten, den der Herr kennt, ist ein Weg voller Hoffnung, weil er zu Jesus Christus führt. In ihm finden wir nicht nur die Quelle des lebendigen Wassers, die uns hier und jetzt schon versorgt, sondern auch die unerschütterliche Gewissheit auf das ewige Leben. Eine Zukunft ohne Leid, Schmerz und Tränen. Ich habe in der Tombola zwar nicht den Backofen gewonnen, hätte eh schon ein Kit. Aber ich kann euch eines sagen. Ich habe das große Los gezogen. Das große Los für mein Leben. Denn ich habe mich dazu entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Und ihm mein Leben zu geben. Denn er hat sein Leben für mich gegeben. Am Kreuz von Golgatha. Und er ist wieder auferstanden, damit ich leben kann. Und wenn du auch das große Los ziehen möchtest, dann möchte ich dich jetzt einladen dazu, dein Herz Jesus Christus anzuvertrauen. Und warte nicht länger, denn er wartet schon sehnsüchtig auf dich. Der ruft dich zur Umkehr, damit er dich in seine Arme schließen kann. Darum möchte ich jetzt euch noch zum Schluss mitgeben, lasst uns genau diesen Weg mit Jesus Christus ganz bewusst gehen. Lasst uns nicht nach dem falschen, flüchtigen Glück in dieser Welt suchen, sondern uns fest in Gottes Wort verwurzeln und Jesus Christus darin suchen. Denn mit ihm dürfen wir ein Leben mit saftig grünen Blättern und viel Frucht führen. Wie ein gesunder Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Lasst uns die Gebote Gottes aus Liebe zu ihm befolgen. Sie in seinem Wort studieren und darüber nachdenken. Und unser Herz an das hängen, was wirklich zählt. Die Gemeinschaft mit unserem Herrn, Erlöser, Jesus Christus. Denn das ist der einzige wahre Weg zum ewigen Glück. Amen.